Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich begrüße euch herzlich zu dieser Bibelstunde an diesem Mittwochabend. Ich freue mich sehr, dass der Herr uns erneut die Möglichkeit und die Gnade schenkt, von ihm zu lernen, auf ihn zu hören und für ihn zu leben. Und wir befinden uns nun im 6. Kapitel der Offenbarung und heute wollen wir uns gemeinsam das 5. Siegel betrachten. In der letzten Woche haben wir die ersten 4 Siegel studiert und heute wollen wir fortfahren mit der im Studium der Offenbarung wollen das 5. Siegel betrachten. Und ich lade euch ein, gemeinsam mit mir Gottes Wort aufzuschlagen, das Buch der Offenbarung, das 6. Kapitel, die Verse 9 bis 11. Und im Anschluss daran wollen wir dann gemeinsam noch beten. Offenbarung 6, 9 bis 11. Und als es das 5. Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Bis wann, o Herrscher, der du heilig und wahrhaftig bist, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und es wurde ihnen, einem jeden, ein weißes Gewand gegeben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet sein würden, die ebenso wie sie getötet werden würden. Amen. Lass uns noch gemeinsam zum Gebet aufstehen. Unser großer Gott, wir beugen uns vor dir, der du heilig und wahrhaftig bist. Wir beugen uns vor dir in Ehrfurcht und in Demut, denn du bist völlig anders als wir und losgelöst und völlig rein, losgelöst von allem Bösen, rein und sündlos. Aber du bist auch wahrhaftig und alles, was du sagst, ist Wahrheit. Und wir danken dir, dass in deinem Sohn Jesus Christus die Wahrheit Fleisch und Mensch wurde. Und Herr Jesus Christus, dass du der Weg und die Wahrheit und das Leben bist. Und dass wir auch in diesem Buch der Offenbarung Wahrheit von dem lebendigen und wahren Gott übermittelt bekommen haben. Wahrheit über dich selbst, Wahrheit über die Zukunft, Wahrheit für uns heute in der Gegenwart. Und wir möchten dich bitten, dass auch dieses 5. Siegel, das wir heute studieren wollen, dich verherrlicht, deine Ehre in unserem Herzen mehrt, die Gottesfurcht in unserem Herzen mehrt, uns lehrt zu beten, und uns lehrt, auf dich zu warten und bereit zu sein auf dein Kommen. In Jesu Namen. Amen. In der letzten Bibelstunde haben wir die ersten 4 Siegel ausgelegt und betrachtet. Und dort hat uns Gottes Geist aufgezeigt, was in der Zukunft geschehen soll. Als Jesus Christus, das Lamm Gottes, das für die Sünde der Welt geschlachtet wurde, das erste Siegel öffnete, wurde uns gezeigt, dass ein weißes Pferd mit einem Reiter darauf auf die Erde kam. Und wir haben gesehen, dass dies eine Zeit der Gerechtigkeit sein wird. Denn er kommt mit einem Bogen, aber ohne Pfeile. Das heißt, er wird Frieden schaffen, er wird eine gewisse Zeit der Sicherheit schaffen, dieses weiße Pferd mit dem weißen Reiter. Eine kurze Zeit des Friedens wird auf dieser Erde herrschen. Und im Anschluss daran, weil die Menschen ihr Vertrauen nicht auf den lebendigen Gott und auf seinen Sohn Jesus Christus gesetzt haben, sondern auf diese sympathische Person, die eine Zeit des Friedens schaffen wird, wird Gott im zweiten Siegel Gericht schicken, indem er den Frieden von der Erde nimmt, indem er das Schwert bringt, indem Krieg, Mord und Totschlag auf diese Erde in einem Ausmaß kommen wird, wie es nie zuvor gewesen ist. Und aufgrund des Krieges und des Mordens entsteht eine Hungersnot auf dieser Erde. Das ist dann das dritte Siegel, das geöffnet wurde oder wird von Jesus Christus. Und weil die Kriege und weil die Hungersnot sich im Land immer mehr mehren wird und zunehmen wird, werden dadurch Seuchen entstehen und durch wilde Tiere werden ein Viertel der Weltbevölkerung getötet und umgebracht werden. Das ist das vierte Gericht, offenbart durch das 4. Siegel. Nun sind wir beim 5. Siegel angelangt. Und ebenso wie die ersten vier Siegel beinhaltet auch das fünfte Siegel ein Gericht, das Gott über die Erde ausgießen wird. Und hier stehen oder hier sehen wir Märtyrer, wie sie zu Gott beten. Märtyrer, Christen, die aufgrund ihres Glaubens getötet wurden und wie sie als lebendige Seelen im Himmel sind und zu Gott beten und ihn darum anflehen, dass er auf dieser Erde Gerechtigkeit wiederherstellen wird. Das ist das fünfte Siegel. Doch bevor wir näher auf den Inhalt des Siegels eingehen, bevor wir näher auf das Gericht dieses Siegels eingehen, will ich eine kurze Wiederholung und vielleicht auch eine Ergänzung zu dem machen, was wir letzte Woche gesehen haben. Und zwar ein Vergleich zwischen den ersten fünf oder sechs Siegeln und der Endzeitrede von Jesus in Matthäus 24. Schlagt mit mir gemeinsam mal Matthäus 24 auf. Wir haben hier letzte Woche gesehen, wie sich die Endzeitrede von Jesus stark deckt mit den ersten sechs Siegeln aus Offenbarung Kapitel 6. In Matthäus 24 erklärt Jesus seinen Jüngern, was am Ende der Zeit passieren wird. Und wir müssen hier bedenken, Jesus spricht hier zu seinen Jüngern, Jesus spricht hier zu Juden. Das heißt, das, was Jesus hier sagt, wird in spezieller Weise das Volk Israel, also die Juden, betreffen. Und wir haben gesehen, das erste Siegel wird eine Zeit des Friedens sein, eine Zeit der Gerechtigkeit. Und Jesus sagt in Matthäus 24, Vers 4 bis 5, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, gebt Acht, dass euch niemand verführe, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Hier verheißt oder prophezeit Jesus eine Zeit, wo viele Menschen kommen werden, die in seinem Namen reden werden, die sich als Christus ausgeben werden, und sie werden viele Menschen verführen. Wir sehen es jetzt schon teilweise in einem kleinen Format, aber in Offenbarung 6, im ersten Siegel, sehen wir es in einem krassen Ausmaß, dass wirklich eine Person kommen wird, die eine große Masse hinter sich ziehen wird und verführen wird. Das ist das erste Siegel, und das hat Jesus schon in Matthäus 24 vorhergesagt. Das zweite Siegel ist dann die Wegnahme dieses Friedens und Krieg auf dieser Erde. Und das hat Jesus auch gesagt in Matthäus 24, Vers 6. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Gebt Acht, erschreckt nicht, denn dies muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn Nation wird sich gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Das ist das zweite Siegel, wo Gott den Frieden wegnimmt, der für eine kurze Zeit auf dieser Erde herrscht, und Krieg senden wird, das Schwert. Offenbarung 6, 3 bis 4. Das zweite Siegel im Anschluss dann an dem Krieg ist die Hungersnot. Und auch von dem hat Jesus geredet in Matthäus 24, Vers 7. Nachdem Krieg da sein wird und Hungersnöte werden auch kommen. Und das vierte Siegel, die Seuchen, davon spricht Jesus auch weiter. Hungersnöte und Seuchen und Erdbeben werden an verschiedenen Orten sein. Das sind die ersten vier Siegel, die in der ersten Hälfte der Trübsalzeit auf dieser Erde stattfinden werden. In den ersten 3,5 Jahren der großen Drangsalzeit. Jesus sagt in Vers 8 in Matthäus 24, dies alles aber ist der Anfang der Wehen. Das ist sozusagen der Anfang von Gottes Gericht. Von einem Gericht, wie es auf dieser Erde noch nie zuvor da gewesen ist. Und jetzt, in Vers 9, spricht Jesus von Märtyrern. Dann werden sie euch der Drangsal überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Das ist das fünfte Siegel, das wir heute betrachten werden. In dieser Zeit, wo, nachdem eine kurze Zeit des Friedens da war, wo dann Krieg kommt, wo dann Hungersnöte kommen, wo Seuchen kommen werden. In dieser Zeit werden diejenigen, die sich zu Christus bekennen und in besonderer Weise auch Juden, verfolgt werden und getötet werden aufgrund des Glaubens an Gott, aufgrund des Glaubens an Jesus Christus. Und das ist das fünfte Siegel, das wir heute betrachten werden. Im Anschluss daran das sechste Siegel, das wir nächste Woche anschauen werden, dort wird Chaos und Anarchie herrschen in Offenbarung 6, Verse 12 bis 17. Und das lesen wir dann auch in Matthäus 24, Vers 12. Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe der vielen erkalten. Gesetzlosigkeit wird Überhand nehmen. Ein großes Ausmaß an Anarchie, Gesetzlosigkeit, Königreiche werden gestürzt werden. Und die Menschen werden tun und lassen, was sie wollen. Wir kennen die Geschichte aus dem Buch der Richter. Wer am Wochenende da sein wird, wird etwas davon hören. Und dort war genau das der Fall, dass jeder getan hat, was in seinen Augen richtig war. Aber das hier, wovon Jesus hier spricht, wird in einem Ausmaß stattfinden, wie es noch nie zuvor auf dieser Erde geschehen ist. Ein Ausmaß an Gesetzlosigkeit, Anarchie und Gottlosigkeit. Das sind die ersten 6 Siegel, die innerhalb der ersten 3,5 Jahre der Drangsalzeit auf dieser Erde passieren werden. Ich hoffe, das war ein kurzer Überblick und eine Ergänzung, vielleicht für den einen oder anderen etwas verständlicher dann auch die Endzeitrede von Jesus mit den Siegeln zu vergleichen. Und heute wollen wir uns in besonderer Weise mit dem 5. Siegel beschäftigen. Und so wie die anderen 4 Siegel ein Gericht beinhalten, so beinhaltet auch das 5. Siegel ein Gericht. Nun, was ist das Gericht dieses 5. Siegels? Worin genau besteht das Gericht dieses Siegels? Ich denke, wir müssen hier Benedikt Peters in gewisser Weise recht geben, wenn er schreibt, ich zitiere ihn in seinem Kommentar: Wir fragen uns, inwiefern das ein Gericht über Gottlose sein soll, wenn nicht sie, sondern Gerechte getötet werden. Was ist es für ein Gericht, wenn die Gottlosen leben, aber die Christen getötet werden? Das stellt auch er sich. Den Schaden erleiden wirklich die Gottlosen, erklärt er. Sie löschen mit ihren Verfolgungen der Heiligen die einzigen Lichter aus, die ihnen in der Finsternis scheinen. So besteht denn das Gericht darin, dass Gott sie ihrem blinden Hass auf das Licht und auf die Lichtträger dahin gibt. Also Benedikt Peters versucht hier zu erklären, dass das Gericht Gottes in diesem 5. Siegel darum besteht, dass die gottlosen Menschen die einzigen Personen töten, die sie zu Christus führen könnten. Gott sendet hier Gericht, indem, dass die gottlosen Menschen das Licht auf dieser Erde immer mehr auslöschen. Nun, ich würde Benedikt Peters hier recht geben. Aber ich denke, das Gericht in diesem 5. Siegel ist noch etwas Tieferes und etwas Größeres. Nämlich, das Gericht im 5. Siegel besteht in besonderer Weise darin, dass diejenigen, die auf dieser Erde für ihren Glauben getötet wurden, jetzt im Himmel Gott anflehen und ihn darum bitten, dass er sein Gericht über die Gottlosen auf dieser Erde ausgießt. Also das Gericht des 5. Siegels besteht im Gebet der Märtyrer. Das Gericht des 5. Siegels besteht darin, dass sie Gott anflehen, dass er endlich der Sünde und der Gottlosigkeit auf dieser Erde ein Ende setzt und endlich eine gerechte Herrschaft aufbaut auf dieser Erde. Die Gebete in der Offenbarung spielen eine besondere Rolle und oftmals sehen wir die Gebete von den Märtyrern oder von den verstorbenen Heiligen, dass sie wirklich darum beten, explizit, dass Gott endlich Gericht sendet und diese Erde wiederherstellt und Gerechtigkeit schafft. Somit sind das Gericht und der Inhalt des 5. Siegels hauptsächlich das Gebet der Märtyrer für Gerechtigkeit. Und wir werden uns heute mit 3 Aspekten dieser Märtyrer beschäftigen. Erstens die Märtyrer, der Ort und die Personen. In Vers 9 wird uns über den Ort und über die Personen etwas Näheres beschrieben. Zweitens die Märtyrer und ihr Gebet in Vers 10. Dort werden wir etwas mehr von der Art und Weise, wie sie beten und von dem Inhalt, was sie beten, lernen. Und dann als drittes die Antwort an die Märtyrer in Vers 11. Was sagt Gott auf das Gebet der Märtyrer? Diese 3 Punkte wollen wir nun betrachten. Und mein Anliegen heute ist es, dass wir von dem Gebet dieser Märtyrer lernen. Auch wenn es verstorbene Heilige sind, die, wie wir sehen werden, in der Zukunft noch sterben werden, so können wir doch von ihrem Gebet lernen, denn sie sind im Himmel, gelöst von diesem sündigen Leib. Das heißt, ihr Gebet ist ein reines Gebet, ein aufrichtiges Gebet. Und wir können von ihrem Gebet auch heute lernen. Wir werden sehen, wie viel Kraft Gebet hat. Wir werden sehen, welche Auswirkung Gebet hat. Und wir werden sehen, wie auch wir auf dieser Erde beten sollen. Nun lasst uns zum ersten Punkt gehen. Die Märtyrer und der Ort und die Personen in Vers 9. Hier heißt es: Und als es, also das Lamm, das 5. Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die geschlachtet worden waren um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Hier wird uns einerseits der Ort beschrieben, an dem sie sich befinden, nämlich unter dem Altar. Hier wird uns beschrieben, in welchem Zustand sie sich befinden. Ich sah die Seelen derer, die geschlachtet worden waren. Und dann sehen wir auch, was mit ihnen passiert ist. Sie wurden geschlachtet um des Wortes und um des Zeugnisses willen. Nun zu dem Ort. Sie befinden sich unter dem Altar. Was ist das für ein Ort? Was ist das für ein Altar dort im Himmel, wo sich die Märtyrer hier befinden? Nun, im Kontext der Offenbarung, wo wir uns jetzt hier im 6. Kapitel befinden und auch im Lichte des ganzen Alten Testaments, ist dieser Altar vermutlich ein Räucheraltar gewesen oder ein Räucheraltar im Himmel. Und auf einem Räucheraltar wurden Rauchopfer dargebracht, die die Gebete der Priester im Alten Testament symbolisieren sollten. Priester, die gebetet haben für das Volk, brachten gewisse Räuchergaben da auf dem Räucheraltar und dieser Rauch, der dann emporstieg, symbolisierte ihr Gebet anstelle des Volkes. Als Gott die Anweisung zum Bau der Stiftshütte seinem Volk bzw. Mose gegeben hat, heißt es in 2. Mose 40, Vers 5, da sagt Gott zu Mose: und stelle den goldenen Altar zum Räucherwerk vor die Lade des Zeugnisses und hänge den Eingangsvorhang zur Wohnung auf. Hier wird von einem goldenen Räucheraltar geredet. Und auch später im Tempel wurde ein Räucheraltar aufgestellt und dort wurden Gewürze dargebracht, Räucheropfer dargebracht, die die Gebete symbolisieren sollten. Und von so einem goldenen Altar lesen wir auch in Offenbarung Kapitel 8, Vers 3 und 4, wo wir ebenfalls die Gebete sehen. Dort lesen wir: und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, und er hatte ein goldenes Räucherfass, und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, damit er Kraft gebe den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar, der vor dem Thron ist. Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen auf aus der Hand des Engels vor Gott. Und jetzt Vers 5, und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es von dem Feuer des Altars und warf es auf die Erde, und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze und ein Erdbeben. Vers 5 symbolisiert uns Gericht auf der Erde. Und wonach kam das Gericht? Nach dem Gebet aller Heiligen. Das heißt, hier sehen wir wiederum einen goldenen Altar, ein Räucherwerk, das die Gebete der Heiligen symbolisieren. Und Gott antwortet auf ihr Gebet mit Gericht auf der Erde. Und im Zusammenhang mit diesen ganzen Stellen aus dem Alten Testament und auch aus der Offenbarung können wir diesen Altar, unter dem die Märtyrer hier sind, als so ein Räucheraltar betrachten, das die Gebete von den Heiligen zu Gott bringt, in gewisser Weise, der Märtyrer. Und ich denke nicht, dass es hier in besonderer Weise oder in spezieller Weise in erster Linie um diesen Altar gehen soll. Ich glaube nicht, dass das Johannes sein Anliegen war, als er diesen Altar gesehen hat, sondern was er uns sagen will, ist, dass diese getöteten Seelen in unmittelbarer Nähe zu Gott sind. Dass diese getöteten Seelen, diese Märtyrer, in der Gegenwart Gottes sind, dass sie mit ihm Gemeinschaft haben und dass sie mit ihm reden und dass er sie hört, dass diese getöteten Seelen an einem realen Ort sind und dass es reale Personen sind dort unter dem Altar in der Gegenwart Gottes. Wir lesen zum Beispiel von dem verstorbenen Lazarus, dass nachdem er gestorben ist, direkt im Schoß Abrahams war, nicht wahr? Seine Seele war nicht an irgendeinem Ort, wo er geruht oder geschlafen hat, sondern er war direkt im Schoß Abrahams in der Gegenwart Gottes. Wir lesen auch von dem Schächer am Kreuz, zu dem Jesus sagte: heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Das heißt, kurz nachdem der Schächer gestorben ist, oder vielleicht sogar unmittelbar nachdem er gestorben ist, war er im Paradies, in der Gegenwart Gottes, in der Gegenwart Jesu Christi. Und dieser Text in Offenbarung beschreibt uns genau das, dass die Märtyrer, die auf dieser Erde getötet werden, unmittelbar, nachdem ihr Körper getötet wurde, in die Gegenwart Gottes kommen und Gemeinschaft mit ihm haben. Ähnliches sagt auch Paulus zu den Philippern, nicht wahr? Er sitzt im Gefängnis und wartet auf sein Gerichtsurteil, weiß nicht, ob er sterben wird oder rauskommen wird. Und dann sagt er zu ihnen in Philipper 1, Vers 23, ich werde von beidem bedrängt, indem ich Lust habe, bei Christus zu sein, also zu sterben und direkt bei Christus zu sein. Denn es ist weit besser, das Bleiben im Fleisch aber ist nötiger um eure Willen. Das heißt, das Neue Testament lehrt uns klar und deutlich, dass wenn Christen sterben, ob auf gewaltsame Art und Weise oder auch den Märtyrertod erleiden, dass sie in der direkten Gegenwart, im Paradies, im Schoß Abrahams, unter dem Altar Gottes sind, in seiner Gegenwart und Gemeinschaft mit ihm haben und mit ihm kommunizieren. Das sehen wir hier an diesen Märtyrern. Nun, in was für einem Zustand befinden sich die Märtyrer? In was für einem Zustand befindest du und ich uns, wenn wir heute sterben sollten? Johannes sieht sich hier als Seelen. Ich sah die Seelen derer, die geschlachtet wurden. Und dieses Wort Seele wird an anderen Stellen im Neuen Testament auch für das physische Leben verwendet. So lesen wir zum Beispiel, und Adam wurde eine lebendige Seele. Es wird für das physische Leben beschrieben. Allgemein kann dieses Wort oder dieser Begriff Seele auch allgemein als Leben verstanden werden. Das heißt, auch wenn diese Personen gestorben sind und getrennt wurden von ihrem Leib, leben sie genau oder trotzdem weiter. Auch wenn sie von ihrem Leib getrennt sind, heißt es nicht, dass sie weniger am Leben sind wie davor. Nur weil sie getötet wurden, vielleicht sogar gefoltert wurden, vielleicht sogar verbrannt wurden, nur weil ihr Leib auf dieser Erde verrottet, irgendwo in der Erde oder im Meer versenkt wurde, bedeutet das nicht, dass diese Personen nicht mehr weiterleben. Ihre Seele ist eine lebendige Seele und sie leben weiter in der Gegenwart Gottes. Sie haben noch nicht den Auferstehungsleib, diesen werden wir erst in Offenbarung 20 bekommen. Wenn Jesus wieder auf diese Erde kommt, dann werden wir einen Auferstehungsleib haben, einen verherrlichten Leib, wie ihn Jesus Christus selbst hat. Aber sie sind lebendige Seelen. Johannes hört sie reden. Und ich hörte die Stimme vieler Seelen. Er hörte sie reden. Er nahm sie wahr. Er sah viele Seelen unter dem Altar. Das heißt, er sieht dort Personen, lebendige Personen. Er hört sie. Und das müssen wir verstehen. Komischerweise gibt es Lehren, die behaupten, dass man auch als Christ, wenn man stirbt, irgendwie an einen Ruheort kommt und man schläft und wird irgendwann auferweckt werden, wenn dann Jesus wiederkommt. Das ist nicht die Lehre der Schrift. Die Lehre der Schrift ist, dass wenn wir sterben, sind wir direkt in der Gegenwart Gottes als lebendige Seelen. Nun, was ist mit diesen Personen passiert, dass sie unter diesem Altar sind? Sie wurden geschlachtet, heißt es hier. Sie wurden geschlachtet. Das bedeutet, sie haben einen gewaltsamen Tod erlitten. Sie wurden umgebracht, sie wurden getötet. Das ist dasselbe Wort, das für Jesus verwendet wird in Offenbarung 5. Und ich sah ein Lamm geschlachtet. Das heißt, sie wurden umgebracht. Auf gewaltsame Art und Weise. Aus welchem Grund wurden sie umgebracht? Um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Willen, das sie hatten. Das heißt, sie haben in dieser Zeit der Drangsal Gottes Wort festgehalten. In dieser Art der größten Bedrängnis haben sie sich an das Wort Gottes gehalten. Und sie haben es wahrscheinlich sogar verkündigt oder sie werden es verkündigen. Es ist ja noch in der Zukunft. Und sie werden Gottes Wort treu sein. Und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Das heißt, sie haben sich treu zu Jesus Christus gestellt. Ihr Zeugnis war ein treues Zeugnis zu der Person und zu dem Werk von Jesus Christus. Das heißt, diese Märtyrer hier haben sich nicht unterkriegen lassen von der Regierung des Antichristen oder von diesem Regime, das dann aufkommen wird. Auch unter Androhung der Todesstrafe, unter Androhung von Folter haben sie sich nicht unterkriegen lassen. Und wir sehen es im Laufe der Kirchengeschichte immer wieder und haben es gesehen, dass Menschen, die unter Verfolgung standen, durch die Kraft Gottes, an dem Wort Gottes und am Zeugnis zu Jesus Christus festgehalten haben. In der ganzen Kirchengeschichte lesen wir davon. Und hier werden uns diese Personen beschrieben, die in besonderer Weise in der Drangsalszeit für Jesus leiden und sterben werden. Wir lesen nämlich in Vers 10, von dem Gebet dieser Märtyrer und sie sagen, und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, o Herrscher, der du heilig und wahrhaftig bist, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Hier sprechen die Märtyrer in der Gegenwart und sie sagen, in dem Augenblick, wo sie dort im Himmel sind und nachdem sie getötet wurden, rächt bitte unser Blut an den Personen, die jetzt auf der Erde wohnen. Das heißt, ja, es im Laufe der Kirchengeschichte sind viele Menschen als Märtyrer für Gott gestorben. Aber hier sieht Johannes in besonderer Weise die Märtyrer, die in der Drangsalszeit getötet werden, wie sie für ihre Widersacher beten, dass Gott ihr Blut an ihren Widersachern auf dieser Erde richten soll. Sie haben also ein gutes Zeugnis. Sie sind für Jesus gestorben. Und wir sehen hier auch viel Trost in diesem Vers. Denn auch wenn eine große Drangsal kommen wird, so sehen wir, dass viele Menschen sich bekehren werden. Dass viele Menschen zum Evangelium oder an das Evangelium glauben werden. Denn sonst würden sie nicht getötet werden. Das heißt, in diesem Vers, wo wir sehen, dass es Märtyrer geben wird, wo wir sehen, dass viele Menschen zu Gott beten, ihre Seelen. Wir sehen hier gleichzeitig, dass Gott eine große Erweckung schenken wird in dieser großen Zeit der Drangsal, wo wir als Gemeinde schon bei ihm sein werden. Gott wird dafür sorgen, dass sein Evangelium weiter auf dieser Erde gepredigt werden wird. Wir werden es im Laufe der Offenbarung noch sehen. Die Zeit reicht nicht aus, aufzuzeigen, inwiefern Gott denn sein Evangelium auf dieser Erde verkündigen lässt. Unter anderem durch die 144.000 Versiegelten aus dem Volk Israel, Offenbarung Kapitel 7. Unter anderem durch die zwei Zeugen, die auf dieser Erde predigen werden, Offenbarung Kapitel 11. Aber auch durch einen Engel, Offenbarung Kapitel 14, Vers 6, wird das Evangelium auf dieser Erde gepredigt werden. Und Menschen werden wirklich Buße tun. Es werden Menschen reihenweise zum Glauben kommen. Aber dies wird auch bedeuten, dass sie aufgrund ihres Glaubens die meisten Menschen sterben werden in dieser großen Zeit der Drangsal. Und so sehen wir hier einerseits den Schrecken, aber andererseits auch die Gnade Gottes, dass er auch in dieser Zeit Menschen zum Glauben führen wird. Nun wollen wir sehen, nachdem wir geschaut haben, an welchem Ort sich diese Märtyrer befinden und wieso sie unter diesem Altar sind und beten, wollen wir uns näher mit dem Gebet selbst beschäftigen, dass die Märtyrer beten. Das ist der zweite Punkt, die Märtyrer und ihr Gebet. Vers 10, und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, o Herrscher, der du heilig und wahrhaftig bist, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Es ist erstaunlich zu sehen, wie diese Märtyrer in der Gegenwart Gottes sind und wie sie zu ihm flehen, wie sie zu ihm rufen und wie sie von Gott Antwort bekommen und wie Gott auf ihre Gebete reagiert. Und zu selten sind wir uns dessen bewusst, wie viel Auswirkungen unsere Gebete haben, hier auf dieser Erde, wenn schon sogar die Gebete der Heiligen im Himmel Gottes Arm bewegen auf dieser Erde. Lesen wir nicht in Offenbarung in Lukas Kapitel 18, Vers 7 bis 8, wo Jesus das Gleichnis von der Witwe und dem ungerechten Richter erzählt. Dort lesen wir folgende Worte. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und ist er in Bezug auf sie langsam? Das ist voller Trost von Jesus. Er sagt uns hier, sollte Gott das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien. Und Gott ist nicht langsam, das Gebet seiner Auserwählten zu erhören. Manchmal auf andere Weise, wie wir es uns vorstellen. Aber Gott antwortet, Gott hört. Unsere Gebete bewirken viel. Und das sehen wir hier auch in diesem Gebet der Märtyrer. Wie genau beten die Märtyrer? Schaut mal, die Art und Weise, wie sie beten. Sie demütigen sich vor Gott. Sie klagen ihn in keinster Weise an dafür, wieso sie also ein schweres Leben auf dieser Erde hatten. Wieso Gott es zugelassen hat, dass sie so abgeschlachtet wurden. Wieso hast du es zugelassen, dass ich verbrannt wurde? Wieso hast du es zugelassen, dass meine Frau, dass mein Mann, dass mein Kind, wieso? Nichts von all dem. Schaut mal, was sie hier sagen. Sie sprachen mit lauter Stimme, bis wann, o Herrscher? Bis wann, o Herrscher? Und dieser Begriff Herrscher oder auch Gebieter beschreibt das Verhältnis von einem Gebieter und seinem Sklaven in gewisser Weise. Dieser Begriff zeigt uns die Majestät, die Erhabenheit, die Autorität und die Herrschaft des Meisters gegenüber seinen Sklaven aus. die getöteten Märtyrer hier, erkennen also mit Freude an, du bist unser Herr, du bist unser Herrscher. Was du getan hast, war gut. Deine Wege waren gute Wege und deine Gerichte sind vollkommene Gerichte. Sie erkennen die Wege Gottes und seine Herrschaft an. Sie klagen ihn nicht an. Sie machen ihm keinen Vorwurf. Sie würdigen ihn vielmehr mit diesem Titel. O Herrscher. Sie sagen auch zu ihm, der du heilig und wahrhaftig bist. Gott ist heilig und weil er heilig ist, muss er Sünde und den Sünder strafen und richten aufgrund seiner Heiligkeit. Und Gott ist wahrhaftig und weil er wahrhaftig ist, muss er sein Wort halten, muss er seine Versprechen einhalten. Wir könnten dieses Gebet von den Märtyrern folgendermaßen wiedergeben. Unser Herrscher, wir sind dein Eigentum und du hast das Recht, mit uns zu tun, was dir gefällt. Gleichzeitig fordert deine Heiligkeit Strafe für den Sünder und deine Wahrhaftigkeit fordert die Erfüllung deiner Versprechen. Wir erkennen, dass du der Herrscher über uns bist, dass du der Herrscher über die Erde bist und dass du der Herrscher über die Gerechten und über die Ungerechten bist. Herr, und weil du heilig bist, musst und wirst du die Sünde und den Sünder richten. Und weil du wahrhaftig bist, wirst du Gerechtigkeit schaffen. Das ist ihr Gebet. Oder das ist die Art und Weise, wie sie beten. Sie kommen in Demut vor ihn. Sie erkennen seine Herrschaft an und sie würdigen ihn mit diesen Titeln. Worum genau beten sie? Was genau ist der Inhalt ihres Gebets? Bis wann richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Wir dürfen dieses Gebet der Märtyrer nicht als ein Verlangen sehen, nicht als ein Verlangen betrachten, dass diese verstorbenen Märtyrer sich danach sehnen, dass Gott endlich Rache ausübt, dass Gott endlich diese Personen, die sie so gepeinigt haben, vernichtet und Rache an ihnen ausübt. Das ist nicht in gewisser Weise der Inhalt ihrer Gebete. Vielmehr spiegelt dieses Gebet der Märtyrer ein tiefes Verlangen wider, dass Gott der Sünde, der Ungerechtigkeit und der Gottlosigkeit ein Ende setzt. Das vermittelt dieses Gebet. Und wir sollten hier lernen davon, wenn wir manchmal im Bedrängnis uns befinden. Ich denke, die wenigsten von uns haben erlitten, was diese Märtyrer erlitten werden oder was andere Personen erlitten haben unter dem Kommunismus oder auch unter anderen Herrschaften. Aber wir sollten hier lernen, dass wir Gott nicht in erster Linie darum bitten sollen, dass Gott Rache üben soll über unsere Widersacher, sondern unsere Gebete sollten das widerspiegeln. Herr, siehst du nicht die Ungerechtigkeit auf dieser Erde? Siehst du nicht, wie viele Tausende und Millionen von Kindern abgetrieben werden? Siehst du nicht, wie viele unzählige deiner geliebten Kinder verfolgt werden und getötet werden? Siehst du nicht all diese Ungerechtigkeit? Siehst du nicht all das Leid und das Elend? Herr, du bist doch heilig und du bist wahrhaftig. Wie lange wirst du noch diesem gottlosen Treiben auf dieser Erde zuschauen? Wann wirst du endlich Gericht üben auf dieser Erde? Wisst ihr, es gibt eine Zeit der Gnade und in dieser Zeit der Gnade ist es angebracht, dass wir Fürbitte tun für die Gottlosen. Als Jesus am Kreuz hing und als Jesus, unser Herr und Heiland, getötet wurde, da betete er für seine Widersacher und für seine Feinde. Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es war eine Zeit der Gnade. Als Stephanus, der erste Märtyrer, gesteinigt wurde, da betete er für seine Widersacher. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Das ist eine Zeit der Gnade. Auch wir leben in einer Zeit der Gnade. Auch wir können und sollen für die verlorenen Seelen und auch für die Widersacher der Gemeinde Gottes beten. Aber genauso gibt es auch Zeiten, wo die Gnade vorbei ist und wo um Gerechtigkeit und Gericht gebetet werden darf und gebetet werden soll. Jemand hat in seinem Kommentar Folgendes geschrieben. Er sagt, ein Gebet um Vergebung ist in einer Zeit der Gnade angebracht. Aber wenn die Gnade beendet ist und das Gericht kommt, sind Gebete für göttliche, heilige Vergeltung angebracht. Solche Gebete entspringen nicht dem Wunsch nach Rache, sondern sind ein Protest gegen alles, was sündig und unheilig ist. Gott entehrt und seine Schöpfung zerstört. Und wisst ihr, das ist das Gebet von verstorbenen Märtyrern. Aber wir haben viele, viele beispielhafte Gebete in den Psalmen, wo David oder die anderen Psalmisten genau so beten, dass Gott endlich Rache übt an ihren Widersachen. Ich möchte ein Beispiel vorlesen. Lass uns gemeinsam Psalm 94 aufschlagen. Und das ist ein Beispiel von unzähligen Beispielen. Psalm 94, die ersten drei Verse. Hier schreibt der Psalmist: Gott der Rache, Herr, Gott der Rache, strahle hervor, erhebe dich, Richter der Erde, vergilt den Stolzen ihr Tun. Bis wann werden die Gottlosen, Herr, bis wann werden die Gottlosen frohlocken, werden übersprudeln, freches reden, sich rühmen alle, die Frevel tun? Dein Volk, Herr, zertreten sie und dein Erbteil bedrücken sie. Sie töten die Witwe und den Fremden und sie ermorden die Waisen und sagen, Jahwe sieht es nicht und der Gott Jakobs merkt es nicht. Und so können wir weiterlesen. Und was bewegt den Psalmisten hier, dieses Gebet zu sprechen? Er sieht die Ungerechtigkeit, was die Widersacher mit dem Volk Gottes tun, was diese Widersacher mit Waisen tun, mit Witwen tun. Und sollte in uns nicht das Verlangen aufkommen, zu beten, wenn wir diese Unmoral sehen, wenn wir diese Gesetzlosigkeit sehen, wenn wir diese Gräueltaten sehen und mitkriegen, was auf dieser Erde passiert, uns dahin führen und zu sagen, Herr, wie lange noch, du Richter der Erde, hast du Geduld mit dieser Welt? Wann richtest du endlich diejenigen, die dein Volk, diejenigen, die unschuldige Kinder, diejenigen, die die Waisen und die Witwen bedrängen und töten? Und so können wir von den verstorbenen Märtyrern und auch von den ehemals lebenden Psalmisten lernen, dass es da wirklich angebracht ist, in manchen Situationen darum zu flehen und zu beten, dass Gott endlich Gerechtigkeit ausübt. Und es ist nicht nur angebracht, sondern es ist ein natürliches Verlangen im Herzen eines gläubigen Christen, denn wir sehnen uns nach Gerechtigkeit. Die Schöpfung sehnt sich nach Erlösung und nach Gerechtigkeit. Das ist also die Art und Weise und der Inhalt ihres Gebets. Sie kommen in Demut zu Gott, erkennen ihn als Herrscher an und flehen darum, dass er endlich Gerechtigkeit ausüben wird. Und Gott antwortet auf ihr Gebet. Wir sehen unmittelbar danach, das sechste Siegel wird geöffnet, in Kapitel 8 wird das siebte Siegel geöffnet und im Anschluss daran werden in die sieben Posaunen posaunt und im Anschluss daran werden die sieben Zornesschalen ausgegossen. Das heißt, Gott übt tatsächlich Gericht aus über die Gottlosigkeit der Erde und er wird die Widersacher richten. Aber interessant ist, dass Gott in Vers 11 keine direkte Antwort auf ihr Flehen und auf ihr Gebet gibt, sondern ihnen viel mehr Trost gibt und auch einige Informationen an sie weiterreicht. Und das ist der dritte Punkt, den wir nun abschließend betrachten wollen. Die Antwort Gottes an die Märtyrer, Vers 11. Nachdem sie gebetet haben, heißt es, und es wurde ihnen, einem jeden, ein weißes Gewand gegeben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet sein würden, die ebenso wie sie getötet werden würden. Hier begegnen uns drei Antworten, die die Märtyrer bekommen. Von wem sie diese Antwort bekommen, ist nicht klar ersichtlich aus dem Text, spielt auch keine große Rolle. Aber wir sehen hier erstens, dass ihnen ein weißes Gewand gegeben wird. Das zeigt uns in gewisser Weise eine Art Hoffnung. Zweitens bekommen sie eine Antwort, dass sie sich noch ein wenig gedulden müssen, bis ihre Widersacher gerecht werden von Gott. Und als drittes wird ihnen noch eine weitere Information gegeben, dass noch viele weitere Brüder von ihnen getötet werden auf dieser Erde. Das ist die Antwort an die Märtyrer. Zunächst die Hoffnung, die sie bekommen. Ihnen wurde ein jeder ein weißes Gewand gegeben. Und hier erfüllt sich die Verheißung, die bereits an die Gemeinde von den sieben Sendschreiben gesagt wurde, diejenigen, die überwinden werden, werden ein weißes Gewand bekommen. Kapitel 3, Vers 5, Offenbarung. Das heißt, hier erfüllt sich wiederum das, was Gott versprochen hat. Und wir sehen immer wieder in der Offenbarung, dass sich das erfüllt, was Gott seiner Gemeinde in den 7 Sendschreiben erfüllt hat oder verheißen hat. Hier wird ihnen ein weißes Gewand gegeben. Ein weißes Gewand steht für Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit haben sie nicht aufgrund ihrer Werke bekommen, sondern aufgrund ihres Glaubens und ihrer Treue zu Jesus Christus. Weil sie an Jesus Christus geglaubt haben auf dieser Erde und weil sie überwunden haben, weil sie ihm treu waren, weil sie Zeugen waren bis zum Tod, hat Gott sie mit dieser Gerechtigkeit bekleidet. Und ihnen wird gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten. Sie sollen sich noch ein wenig gedulden. Sie sollen noch ein wenig ruhen dort unter dem Altar. Diese kleine Zeit bezieht sich wohl auf die 2. Hälfte der Trübsalzeit. Also ruht noch eine kleine Zeit, bis auch die übrigen eurer Brüder getötet werden. Also die 2. Hälfte der Trübsalzeit. Und in dieser Zeit, in dieser kurzen Zeit, sollen sie ruhen. Und dieses Wort ruhen kann verschiedene Bedeutungen haben. Einerseits kann es bedeuten, sie sollen geduldig warten. Sie sollen geduldig warten. Aber dieses Wort kann auch bedeuten, sich erquicken oder erquickt werden. Und das trifft wohl eher hier zu. Gott oder wer auch immer hier zu den Märtyrern, zu diesen Seelen spricht, sagt zu ihnen, dass sie noch eine kurze Zeit warten müssen, dass sie sich erquicken sollen in der Gegenwart Gottes, dass sie erquickt werden in der Gegenwart Gottes, dass sie ruhen von ihren Werken, dass sie ruhen von ihren Qualen, dass sie jetzt in der Gegenwart Gottes sind und unbeschreiblichen Trost und Frieden und Herrlichkeit genießen und erquickt werden. Das Leid auf der Erde hat ein Ende. Die Sünde plagt euch nicht mehr. Die Verfolgung belastet euch nicht mehr. Ihr seid nun in der Gegenwart Gottes. Erquickt euch noch eine kurze Zeit. Ihr werdet noch eine kurze Zeit erquickt werden. Und das ist der Aufenthaltsort, nicht nur von den Märtyrern, sondern von jedem verstorbenen Heiligen. Wenn wir im Himmel sind, dann ruhen wir von unseren Werken und von unserem Leid, von der Sünde. Und wir erquicken uns an der vollkommenen Gemeinschaft mit Gott. Wir erfreuen uns an seinen Gaben. Wir erfreuen uns an ihm selbst in einem vollkommenen Maße. In dieser Zeit, bevor wir dann einen Auferstehungsleib bekommen und dann wird es weitergehen, eine Ewigkeit, dass wir in seiner Gegenwart sind und uns an ihm erfreuen und von ihm erquickt werden. Aber ihnen wird auch gesagt, dass sie eine kleine Zeit ruhen sollen, bis auch ihre Mitknechte ebenso getötet werden wie sie. Hier wird klar und deutlich gesagt, dass es viele geben wird, die ihnen im Tod folgen werden. Und wenn wir die Offenbarung studieren, dann werden wir sehen, dass in dieser großen Trübsalzeit unzählige Menschen ihr Leben hingeben werden für Christus. Dass unzählige Menschen ihr Leben aufgrund ihres Glaubens an Jesus Christus nicht verlieren werden. Ihren Leib werden sie vielleicht auf kurze Zeit verlieren, aber ihr Leben werden sie gewinnen. Denn auch wenn sie sterben, sind sie in der Gegenwart Gottes. Wir lesen in Offenbarung 7, Vers 9 zum Beispiel. Wie Johannes sagt, nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen. Welche Personen waren dies aus diesen Nationen? In Vers 14 heißt es, und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es, wer diese sind. Und er sprach zu mir, dies sind die, die aus der großen Drangsal kommen und sie haben ihre Gewänder gewaschen und haben sie weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Das heißt, hier sieht Johannes noch eine weit größere Zahl, eine große Schar aus allen Nationen, aus allen Sprachen, aus allen Stämmen und Ländern, die während der großen Trübsalzeit getötet wurden. Und sie haben ihre Gewänder gewaschen im Blut des Lammes. Wir lesen in Offenbarung 11, Vers 7 über die 2 Zeugen, die das Evangelium predigen werden, wie sie getötet werden. Offenbarung 11, Vers 7. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, Krieg mit ihnen führen und wird sie überwinden und sie töten. Nun, diese 2 Zeugen werden auch wieder auferstehen und Gott wird dadurch seine große Macht zeigen. Aber hier sehen wir auch, dass es Märtyrer geben wird, dass Menschen sterben werden. Oder Offenbarung 13, Vers 7. Und ihm wurde gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden. Und ihm wurde Gewalt gegeben über jeden Stamm und jedes Volk und jede Sprache und jede Nation. Und hier ist zu beachten, ihm wurde gegeben. Von wem? Von dem Herrscher und dem Gebieter. Das heißt, Gott hat hier eine gewisse Anzahl von Personen auserwählt, die um seines Namens willen sterben werden. Und zwar eine große Anzahl. Aus jedem Stamm, aus jeder Nation, aus allen Sprachen und aus allen Ländern werden Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen und für ihn sterben während dieser großen Drangsalszeit. Der Bibelausleger Donald Barnhaus schrieb in seinem Kommentar über diese Zeit Folgendes. Dieser Abschnitt der Heiligen Schrift ist die erste Andeutung, dass während der Herrschaft des Antichristen die größte Erweckung geschehen wird, die die Welt je gesehen hat. Viele Millionen Menschen werden in diesen 7 Jahren durch die Verkündigung des Evangeliums gerettet werden. Und ich lasse diese Aussage mal so stehen. Wir können hier spekulieren darüber, ob es wirklich die größte Erweckung geben wird auf dieser Erde während dieser großen Trübsalzeit. Aber dennoch muss ich ihm ein wenig Recht geben, weil wir sehen in der Offenbarung, dass viele, 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 viele Menschen zum Glauben kommen werden und ihr Leben Leben geben werden für Jesus Christus. Und dies soll uns auch ermutigen, zu sehen, Gottes Gnade ist nicht zu Ende während der Drangsalszeit. Es wird ein Gericht sein auf dieser Erde, wie es noch nie zuvor auf dieser Erde gewesen ist. Aber es wird genauso Gottes Gnade gelten. Genauso werden Menschen gerettet werden. Wir sehen Gott in Offenbarung Kapitel 4 als einen heiligen und gerechten Richter, um den aber auch ein Regenbogen ist, was seine Gnade symbolisiert. Und diese Gnade wird sichtbar, indem unzählige Menschen zum Glauben kommen. Und diese Märtyrer, sie haben ein Gnadengeschenk von Gott empfangen, nämlich ein weißes Gewand. Sie dürfen ruhen von ihren Werken und erquicken sich an der Gegenwart Gottes. Sie erfreuen sich an Gott und an dem Lohn, das er ihnen gibt. Aber gleichzeitig wird ihnen auch verheißen, dass viele, viele, viele ihnen folgen werden. Nämlich, indem sie den Märtyrertod erleiden werden. Somit können wir dieses 5. Siegel folgendermaßen zusammenfassen. Es werden zu Beginn der Drangsalszeit, nachdem die Gemeinde entrückt wird, viele Gläubige getötet werden. Und im Laufe der 7 Jahre werden viele weitere Christen getötet werden. Die getöteten Märtyrer befinden sich in der Gegenwart Gottes und genießen unbeschreiblichen Frieden, beten aber zugleich dafür, dass Gott Gerechtigkeit auf dieser Erde schaffen soll. Das ist der Inhalt des 5. Siegels. In Anbetracht dieser Wahrheit wollen wir uns nun abschließend 3 praktische Anwendungen anschauen, was wir mitnehmen können für uns zu Hause. Erstens, solange es Gnadenzeit ist, bete für die verlorenen Seelen. Nicht nur für deine Widersacher. Ich weiß nicht, wie viele Widersacher du hast und wie groß diese Widersacher sind in deinem Leben. Bete für die ungläubigen Seelen in deinem Umfeld, in der Familie, auf der Arbeit, in der Nachbarschaft, in der Gemeinde. Es sind ebenso ungläubige Personen, die Sonntag für Sonntag herkommen. Bete für sie laut 1. Timotheus 2, Vers 3 und 4. Gott will, dass sie gerettet werden. Und solange wir auf dieser Erde leben und die Gnadenszeit genießen, dürfen und müssen wir für ihr Heil beten. Und das Gebet, liebe Geschwister, bewirkt manchmal mehr als Worte. Man kann Seelsorge betreiben und arbeiten und reden und das Evangelium erklären und erklären und erklären über Wochen und Monate und es tut sich nichts, bis nicht der Geist Gottes in dem Herzen dieser Person eingreift und wirkt. Und wie passiert das? Indem man betet und fastet und ringt für diese Seele. Die Verkündigung des Evangeliums ist notwendig, denn durch die Verkündigung kommt der Glaube, laut Römer 10. Aber die Erweckung im Herzen geschieht durch den Heiligen Geist und dafür muss man beten und ringen. Als zweites, nachdem wir in dieser Gnadenzeit für Rettung beten sollen, können und sollen wir gleichzeitig für Gerechtigkeit und Gericht beten. Wir haben es gelernt von den Märtyrern und von den Psalmisten. Es ist gut und es ist richtig, wenn auch wir als gläubige Christen auf dieser Erde ein Verlangen danach haben, dass Gott der Gottlosigkeit und der Sünde und dem Elend auf dieser Erde endlich ein Ende setzt und endlich seine gerechte Herrschaft aufrichtet. Mach es zu deinem Gebet. Und Drittens und letztens, vertraue in all dem auf Gottes Wege und Gottes Gerichte. Auch wenn diese Dinge zukünftige Ereignisse sind, so können wir davon lernen, dass Gottes Gerichte weitaus höher sind als unsere, dass Gottes Wege weitaus größer sind als unsere Wege, dass er inmitten dieser großen Drangsalszeit immer noch ein Volk hat und immer noch rettet und immer noch Gnade schenkt und dass wir auch jetzt in dieser Zeit, in der wir leben, darauf vertrauen dürfen, dass Gottes Wege gute Wege sind, egal welche Wege er mit dir geht, egal welche Wege er mit uns als deutsches Volk geht, egal welche Wege Gott mit dieser Welt aktuell geht. Seine Wege sind gute Wege und vollkommene Wege und seine Gerichte sind große Gerichte und gute Gerichte. Und das dürfen wir aus diesem fünften Siegel mitnehmen. Möge Gott dieses Wort als ein Wort des Trostes in unseren Herzen aufgehen lassen. Amen.